Auch ich darf Sie jetzt ein letztes Mal in dieser Woche grüßen und willkommen heißen zu diesem letzten Abend in der Reihe Muslime verstehen, Jesus verständlich machen. Heute Abend, am fünften Abend, das Thema Christsein 2016, Evangelium auch für Muslime, Fragezeichen. Was haben Christen den Migranten und Flüchtlingen heute zu sagen? Ich steige ein mit dem Teil Christsein 2016. Wenn wir den Muslimen etwas geben wollen, müssen wir etwas haben. Christsein ist zwar schon immer eine Herausforderung gewesen. Und es ist noch nie leicht gewesen, in der Welt ein Christ zu sein und ein christliches Zeugnis von sich zu geben, auch wenn es nur den Einfältigen gelingt. Einfach ist es trotzdem nicht gewesen. Und auch in diesem Jahr 2016 hat das Christsein seine eigene Herausforderung. Viele Menschen unserer Gesellschaft wissen gar nicht mehr eigentlich, was es heißt, ein Christ zu sein. Das geflügelte Wort, wir haben vergessen, dass wir Gott vergessen haben, beschreibt inzwischen nicht allein den Zustand im Osten der Republik, wo es entstanden ist, sondern trifft zu für weite Teile der Gesellschaft, auch hier bei uns im Westen, wo der sozialistische Atheismus dafür nicht beschuldigt werden kann. Sprachlosigkeit ist zu einem Modewort geworden, auch Sprachlosigkeit im Glauben. Mit Sprachlosigkeit meint man eigentlich, dass man zu einem Thema nichts zu sagen hat. Aber man umschreibt es elegant, indem man sagt, man findet die Worte dafür nicht. Im Blick auf den Glauben und die Nachfolge ist unsere Gesellschaft sprachlos geworden, weil sie nichts mehr dazu zu sagen hat, weil ihr nichts mehr dazu einfällt. Wir haben vergessen, dass wir Gott vergessen haben, beschreibt den Zustand vieler Menschen unserer Tage. Und auch unter den Christen ist es zu einer großen Sprachlosigkeit gekommen. Hier vorne sind noch 5 Plätze, da drüben sind noch 3 Plätze. Kommen Sie ungeniert nach vorne. Ich spucke nicht, jedenfalls nicht so weit. Und die Nebensitzer beißen nicht. Auch unter den Christen gibt es eine große Sprachlosigkeit. Nicht, weil ihnen die Worte fehlen, sondern weil sie nicht wissen, was sie dazu sagen sollten. Es gibt etwas zu sagen, vom christlichen Standpunkt aus. Es gibt viel zu sagen. Die Frage ist, getrauen wir uns, das auch zu sagen, von dem wir wissen, dass wir es sagen müssten? Sowohl unseren Mitbürgerinnen und Mitbürger deutscher Abstammung, als auch den Migranten, den Asylanten und den Flüchtlingen, die zu uns kommen. Es gibt etwas zu sagen, sowohl den glaubensfernen Deutschen als auch den Neuankömmlingen bei uns. Es ist nur die Frage, ob wir ihnen etwas zu sagen haben. Eine echte Willkommenskultur hieße für mich, den Menschen Anteil zu geben an dem, was mir am kostbarsten ist. Willkommenskultur ist nicht Abspeisen mit den Resten, unseres Wohlstandes. Das, was wir sowieso nicht mehr essen oder fressen können, das, was wir sowieso nicht mehr bewohnen oder bewirtschaften können. Echte Willkommenskultur ist für mich, dass wir Anteil geben an dem, was uns am allerwichtigsten ist und was uns am allerkostbarsten ist. Warum scheuen wir uns nur als Kirchen und Christen den Menschen, unter denen wir leben und dienen, denen, die zu uns kommen, das Evangelium in seinem ganzen Reichtum zu sagen? Haben Sie etwas Besseres als das Evangelium von Jesus Christus? Haben Sie etwas Besseres als die frohe und frohmachende Botschaft von der Erlösung in Jesus Christus, dass Jesus Tod und Teufel besiegt hat, unsere Sünden vergibt und uns das ewige Leben bietet? Ich habe den Eindruck, dass wir manchmal eher Pflaster reichen wollen für die Wehwehle, die die Menschen haben, als die Ilaj, sagt man auf Arabisch, das Heilmittel, die Kur für die Krankheit. Warum geben wir nicht den Menschen, die schon da sind und die Menschen, die zu uns kommen, Aufschluss darüber, wo Heilung zu finden ist für die Krankheit der menschlichen Misere? Kierkegaard sprach von der Krankheit zum Tode. Jesus Christus hat die Krankheit zum Tode überwunden. Die Krankheit unserer menschlichen Existenz. Die Bankrotterklärungen der Kirchenleitung, ich kann es nicht sanfter sagen, die Bankrotterklärungen der Kirchenleitungen, man wolle die Migranten nicht missionieren und evangelisieren, zeigt nur, wie gering die Kirchenleitungen in diesen Fällen das Evangelium schätzen. Aber packen wir uns an der eigenen Nase, die wir nicht zu der Leitung gehören. Teilen wir das Allerwichtigste und Allerwertvollste, was wir haben, den Neuankömmlingen und unseren Nachbarn mit? Das war das erste Christsein 2016. Da gäbe es noch viel zu sagen, aber die Zeit ist immer eine knappe Ware. Zweitens, die komplizierte Beziehung zwischen Christen und ihren Kirchen. Ich beschränke mich auf die EKD, die evangelische Kirche in Deutschland, obwohl vieles sich auch auf andere Kirchen übertragen ließe. Der ehemalige Direktor einer der evangelischen Akademien in Deutschland, Karl-Richard Ziegert, hat in einem Beitrag für das Evangelische Pfarrerblatt im Jahr 2014 einen Beitrag geschrieben mit dem Titel »Dieses Spiel ist aus« über das verdrängte Sterben der EKD-Kirchenwelt. Ausgabe 10, 2014, falls Sie es nachschlagen wollen, im Internet. Kritisch prangert er den Missstand an, dass unsere Kirchen an Präsenz, an Bedeutung und an Wirksamkeit in unserer Gesellschaft verlieren. Unter der Überschrift der Gestaltsgewinn des Öffentlichkeitsanspruchs der EKD, also schon recht hochtrabend, schreibt er, nichts stört die Absicht der EKD, sich zum privilegierten Träger öffentlicher Religion auszubauen. Es geht nicht um Jesus. Und es geht nicht um Nachfolge. Erstaunlich finde ich, dass Karl-Richard Ziegert, mit welcher Chuzpe die Landeskirchen oder die EKD ihre Strategiepapiere, wie zum Beispiel Kirche der Freiheit von 2006, als Erfolgskonzept verkaufen. Was ist daraus geworden? Ist der Kirchenmitgliederschwund gestoppt oder auch nur verlangsamt worden? Kurzfristig gab es 200.000 römische Katholiken, die rübergeschwappt sind, weil sie Probleme mit ihrer eigenen Kirche gehabt haben, ihre eigene Kirche sei ihnen zu konservativ, also gehen wir zu der evangelischen. Ist das wirklich die Lösung? Ist es zum Leben in den Gemeinden gekommen durch diese Programme? Fragt Ziegert zu Recht. Was damit beabsichtigt wird, ist für ihn kaum unklar. Die EGAT zum privilegierten Träger öffentlicher Religion zu erklären und eine eindimensionale Politisierung des Evangeliums voranzutreiben. Das Reich, aber nicht das Reich Gottes und schon gar nicht Nachfolge. Um diese Dinge geht es nicht. Ziegert weiter, nichts stört die Absicht der EKD, sich zum privilegierten Träger öffentlicher Religion auszubauen, weder die erwiesene Untauglichkeit betriebswirtschaftlicher Methoden zur Steigerung von Effektivität und Effizienz kirchlichen Handelns, noch der Nonsens der Idee, die Kirche als eine Non-Profit-Organisation zu behandeln, die selbst immer vor der Notwendigkeit steht, zu ihren Kunden, Klienten, Anspruchsgruppen ein ausreichendes Maß an Distanz zu wahren. Es ist kompliziert, ein Christ im Jahr 2016 zu sein, zumal wenn man evangelisch ist und seine Kirche liebt. Da geht es nicht um das Scharen der Jünger um ihren Meister. Und das müsste doch in diesem Jahr unser Thema sein. Es müsste uns um Nachfolge gehen, um den guten Hirten, der uns um sich schart, der uns den Weg zum ewigen Leben führt. Es geht darum, dass wir gemeinschaftlich in der Nachfolge leben und andere Menschen dazu einladen. Wohin sollen wir Menschen einladen? Wir brauchen, wie Bonhoeffer es sagt, eine Gemeinschaft der Heiligen, zu die wir einladen. Und viele Christen leben in der Not, dass sie sagen, ich kann schon das Evangelium den Muslimen sagen, aber wohin lade ich sie ein? Wo gibt es einen Kreis, wo das Christsein auch gelebt wird? Hoffentlich ist das nicht ihr Dilemma. Wir dürfen den Menschen, denen wir helfen wollen, das Beste, was wir haben, nicht vorenthalten. Und dazu gehört, dass wir vor der eigenen Tür kehren und diese Gemeinschaft auch bei uns leben, in der Nachfolge leben und einen Ort haben, wohin wir einladen können. Und da dürfen wir uns nicht beirren lassen von den offiziellen Verlautbarungen, sondern müssen wir in dem Fall auf unseren Herrn hören. Drittens, die Krise der Kirche 2016 am Abend des 500-jährigen Reformationsjubiläums. Vor allem anderen ist eines deutlich. Wir brauchen eine neue Reformation an Haupt und Gliedern. Die vier Soli, allein, viermal allein, sind die Grundprinzipien der Reformation. Was ist ihr Schicksal heute? Sola Scriptura, allein die Schrift. Das Schriftprinzip ist offiziell von der evangelischen Kirche in Deutschland aufgegeben worden aufgrund der angeblichen Erkenntnisse der historisch-kritischen Methode, könne man das nicht zur Grundlage unseres Glaubens und christlichen Lebens machen. Allein die Schrift gilt nicht heute 2016, jedenfalls nicht in offiziellen Gremien. Solus Christus, Christus allein, als alleiniger Weg zum Heil, auch er ist aufgegeben worden. Christus als eine Möglichkeit im Markt der Möglichkeiten. Menschen sollen nach ihrer eigenen Fassung selig werden. Also der alte Fritz hat mehr Durchschlagkraft gehabt als Martin Luther, wenn es um diesen Punkt geht. Sola fide, allein durch den Glauben, dieses Prinzip ist so nebulös geworden, dass nicht mehr zu erkennen ist, woran sich denn der Glaube ausrichten soll. Was heißt das heute? Allein durch den Glauben erlange ich das Seelenheil. Und sola gratia, allein durch Gnade, ist zum Prinzip billige Gnade geworden, wie es Bonhoeffer genannt hat. Eine Gnade ohne Sünde, Schuld oder Umkehr. Wer an Computer arbeitet, der kennt das Leid der Rechtschreibprogramme, die nicht christlich sozialisiert sind. Umkehr gibt es nicht im Wörterbuch, das die Rechtschreibung beherrschen soll. Das Rechtschreibprogramm kennt dieses Konzept von Umkehr nicht. Gut, Sola Gratia wurde auch zu Cola Gratis umgeändert. Aber das habe ich rechtzeitig erwischt. Manchmal habe ich den Eindruck, die billige Gnade ist auch nicht mehr als eine Gratis-Cola. Ohne Sünde, Schuld, Umkehr und Reue. Bonhoeffer hat die platte Allversöhnungslehre der liberalen Theologie seinerzeit als billige Gnade aufs Heftigste kritisiert. Heute würde er das erneut tun, bin ich überzeugt. Wie damals führt sie zu einem falschen Selbstverständnis der Volkskirche, die übrigens schon längst keine mehr ist. Was soll eine Volkskirche mit weniger als 25% der Bevölkerung? Wir müssen neu umdenken lernen. Im Blick auf das Jubiläumsjahr, das nächstes Jahr ins Haus steht, was heißt es, 500 Jahre nach Martin Luther die Reformation feiern zu wollen? Vielleicht wären Sack und Asche eher angebracht als die 15 Millionen, die zu feiern der EKD gebilligt worden sind. Damit einher geht merkwürdigerweise ein Katholisieren des evangelischen Kirchenverständnisses. Das ist merkwürdig. Wo wir die Sola Scriptura nicht mehr haben, allein die Schrift, und wo Solus Christus nicht mehr volle Gültigkeit hat, da braucht man auf einmal ein Lehramt. Das versucht die EKD auszufüllen. Sie verstehen immer mehr ihre Aufgabe darin, uns zu sagen, an der Basis, wie wir glauben sollen, im Blick auf Homophilie und andere Themen mehr. Zentralistische Machtbestrebungen, Konsolidierung der Macht in der Hand einer aufklärerischen Elite. Es ist für mich erschreckend, wie die jungen Kolleginnen und Kollegen nach einer Einheitskirche verlangen. Die Abschaffung der Landeskirchen, Zusammenlegung der Landeskirchen zu einer großen Familie mit einem Reichsbischof, haben wir alle schon mal gehabt. Ich liebe meine Kirche zu sehr. Und das sind die Menschen, die Jesus Christus nachfolgen, nicht eine Institution. Ich liebe meine Kirche zu sehr, um sie dieser Entwicklung einfach so preiszugeben. Und darum meine ich, wir müssen darum kämpfen, dass es in der Kirche ums Christsein und um Nachfolge geht. Wenn wir den Muslimen etwas sagen wollen, dann müssen wir erst einmal vor der eigenen Tür kehren. Die Muslime, die zu uns kommen, haben in aller Regel die aus unserer Sicht falsche Vorstellung, dass die Christen im Westen sowieso dekadent sind. Aus unserer Perspektive, wir sind doch nicht dekadent, wir versuchen doch, so gut es gelingt, die Prinzipien der Schrift auf unser Leben anzuwenden. Und ja, wo es nicht gelingt, da reut es uns, tun wir Buße, bekennen das auch, nehmen die Absolution in Anspruch, aber haben nicht die Muslime in manchem Recht? Es liegt an uns, ihnen zu zeigen, dass das nicht das wahre Gesicht des Christentums ist. Und wie sollen sie es erfahren, wenn wir es ihnen nicht vorleben, wie Martin Brendel es vorhin gesagt hat, mit ihnen teilen, aus unserem eigenen Leben, das weitergeben. Auch wir Frommen sind versucht, unsere Positionen so anzupassen, dass wir nicht anecken, damit wir in den kirchlichen Strukturen bessere Chancen haben, die Erfolgsleiter zu erklimmen. Und auch wenn es heißt, Nur so könne man etwas für Jesus bewirken. Wer das Herz voll ist, das fließt der Mund über, hat Jesus gesagt. Gerade im Herfahren habe ich das Hörbuch zu Dietrich Bonhoeffer von Erik Metaxas gehört. Und als ich auf den Parkplatz hineinfuhr, hat er den Satz Bonhoeffers zitiert, den er gesagt hat, nachdem seine Freunde gesagt haben, steig doch ein bei den deutschen Christen, mach doch mit bei den deutschen Christen. Nur wenn du ein Teil von ihnen bist, nur so kannst du sie beeinflussen. Nur so kannst du etwas verändern. Du musst einsteigen bei den deutschen Christen. Und was hat Bonhoeffer darauf geantwortet? Er hat gesagt, wenn ich in den falschen Zug steige, dann hilft alles Laufen gegen die Fahrtrichtung den Gang entlang nichts. Wir machen eine Pause und hören wieder diese wunderbaren Klänge von Trompete und Klavier und machen dann nach dieser kurzen Pause weiter mit Evangelium auch für Muslime? Fragezeichen. Jetzt muss ich doch ein bisschen improvisieren. Hat jemand das Lied gekannt? Vermutlich nicht. In der angelsächsischen Welt kennen das die meisten Leute. Das stammt aus dem Musical Oliver. Die Geschichte von dem jungen Waisenkind, geschrieben von Charles Dickens und dann in Szene gesetzt als Musical. Und die Leitfrage dieses Liedes ist, Where is love? Wo ist Liebe zu finden? Fällt es aus dem Himmel von oben? Ist es unter dem Baum, unter dem ich gerade sitze? Wo ist Liebe? Ein Waisenkind, wir haben es in der Losung heute zu Beginn gehört. Martin Brendel hat das gelesen. Im Psalmwort, Gott ist dein Vater der Weisen und sorgt für die Witwen, die Vertriebenen und die Flüchtlinge, um die kümmert er sich. Wie tut er das? Er tut das durch seine Leute. Die Leute, die zu uns kommen, die sind aufgescheucht, aufgescheuchte Seelen. Die 1000 psychologischen Berater, die unser Bundesland bezahlt für die Traumatisierten, die reichen hinten und vorne nicht, um die Nöte dieser Menschen nur halbwegs anzugehen. Aber wir wissen es aus der Traumatherapie, es gibt eine Sache, die Trumpf ist. Und die kann man nicht lernen, auch nicht in einem Psychologiestudium, nicht. Aber die kann man sich schenken lassen und das ist die Liebe. Traumatisierte Menschen Liebe schenken. Dazu sind wir berufen, liebe Geschwister, als Kinder Gottes, an denen etwas von seinem Wesen zu sehen sein soll. Und wenn etwas von seinem Wesen zu sehen sein soll an uns, dann doch bitte die Liebe. Die Liebe, die er zu uns hat. Die Liebe, die uns trägt. Viertens, Evangelium auch für Muslime? Fragezeichen, das ist die Frage. Sind wir in der Lage und sind wir bereit dazu, das Evangelium den Muslimen und den Angehörigen anderer Religionen in einer Offenheit, Freundlichkeit und in Liebe zu sagen? Oder bleiben wir es ihnen schuldig? Jesus hat ja einen Auftrag gegeben. Ich habe an einem der früheren Abende den Gedanken geäußert, dass Gott die Muslime zu uns schickt, weil wir nicht zu ihnen gegangen sind. Gott liebt die Muslime, genauso wie er sie und mich liebt. Und es ist eine Schande und es ist ein Skandal, dass seine Liebe diesen Menschen nicht gebracht wird. 2,5% aller Missionare weltweit arbeiten unter den Muslimen. 2,5% der Missionare. Ein Viertel der ganzen Weltbevölkerung sind Muslime. Die meisten Muslime haben überhaupt keine Chance in ihrem Leben, irgendeinen Christen zu treffen. Geschweige denn einen Christen, der als Missionar ihnen die frohe Botschaft von Gottes Lieben sagen wollte. Und jetzt kommen sie zu uns. Vor einigen Jahren habe ich hier im Nachbarort eine Predigt gehalten, wo ich diese Sache thematisiert habe. Und nachher gab es viele Gespräche. Unter anderem auch im Konfirmandenunterricht hat mir mein Kollege erzählt. Und eine von den Konfirmandinnen hat es auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, eigentlich ist das klasse. Das ist genial. Ich muss nicht einmal Türkisch lernen, um Muslimen von Jesus erzählen zu können. Die kommen zu uns, lernen unsere Sprache und ich kann es ihnen auf Deutsch sagen. Die Frage ist nur, tue ich es auch? Ist es mir ein Anliegen? Ist es mir eine Last? Die Geschichte ist voll von Episoden, wo man nachher ganz große Reue zeigt, dass wir nicht brennender geliebt haben, nicht mutiger bekannt und bezeugt haben, nur als ein Beispiel von der Stuttgarter Schulderklärung zu nehmen. Lassen wir das nicht zu in dieser Situation, in der wir jetzt leben. Das heißt, wir sind es den Muslimen schuldig geblieben, das Evangelium von Jesus Christus. 1983 hat mein damaliger Dekan in Schondorf, Wolf Schäffbuch, gesagt, es sind 550.000 türkische Muslime in Deutschland und kein einziger Missionar, der deutscher Missionar, der unter ihnen arbeitet. Es gab ein paar Finnen, ein paar Schweden, ein paar Dänen, ein paar Amerikaner, aber deutsche Missionare gab es damals nicht. Nun, wenn es einer gewesen wäre, dann wäre das Verhältnis nicht viel anders heute. Bei den 5 bis 8 Millionen Muslimen, die in Deutschland leben, wie viele Menschen haben wir, die als Missionare unter ihnen arbeiten? Sie sind zu uns gekommen, weil wir nicht zu ihnen gegangen sind. Ich habe mich so gefreut, dass Professor Michael Herbst auf dem Willow Creek Kongress letzte Woche das ebenfalls genauso zum Ausdruck gebracht hat. Dass das nicht eine Einzelwahrnehmung ist von mir. Die Muslime kommen zu uns. Martin Luther hat das gesagt, der Türke sei die Route Gottes. Nämlich die Route, mit der er die Kirche des Westens schlagen will. Wozu ist die Route da? Wozu sind die Schläge gut? Natürlich zur Erziehung und zur Korrektur. Und deswegen sind die Muslime, die zu uns kommen, sowohl Segen als auch Fluch. Je nachdem, wie wir es nehmen. Haben wir ein Einsehen in das, was Gott tut, indem er die Muslime zu uns schickt? Haben wir ein Einsehen darin und nehmen die Herausforderung an, dann ist das zu einem Riesensegen für uns und für die Muslime. Sehen wir das nur als Bestrafung für unsere Laschheit oder sonst was und nicken ein, geben nach, dann werden wir schon sehen, was das für ein Fluch bedeutet. Mein väterlicher Freund und Bruder Gerhard Meyer hat, der hier unter uns ist heute Abend, hat mir mal gesagt, weißt du, Paul, die Muslime, damals in Nordafrika und Laos, die zum Die Christen, die zum Islam übergetreten sind, sie haben es aus eigenem Vorteil getan. Sie haben an sich gedacht und nicht an ihren Herrn. Es kommt darauf an, wie wir Gottes Handeln in dieser Sache auffassen. Nehmen wir das als sein Werk an und aus unserer Aufgabe, die er uns vor die Füße legt, dann wird das für uns und für alle zum Segen. Was haben wir als Christen den Migranten und Flüchtlingen heute zu sagen? Ich möchte zum Schluss dieses Abends noch einige Impulse geben, einige Fragen an uns stellen. Wofür sind wir dankbar in unserem Glauben? Wenn wir über unser Glauben reden wollen mit Muslimen, dann müssen wir uns das klar machen, was der Glaube uns bedeutet. Viele sagen, ja, ein Zeugnis kann ich nicht so geben. Warum nicht? Es muss nicht ein beredtes Zeugnis sein. Aber es kann ein Zeugnis sein, ich bin so dankbar, dass jeden Morgen, auch wenn ich mit Schmerzen aufstehe, dass ich weiß, ich kann meinen Tag Gott anbefehlen. Oder auch wenn ich weiß, dass ich Probleme bei der Arbeit habe und mit den Kollegen Schwierigkeiten habe, ich kann Gott darum bitten, dass er mich begleitet, mir Kraft gibt. Und das macht mich dankbar. Es sind keine großen theologischen Überlegungen. Warum nicht erzählen, was das für mich bedeutet, als Christ dankbar zu sein? Wofür sind wir dankbar in unserem Glauben? Das sind die besten Zeugnisse, die es gibt. Ich bin dankbar, dass Gott mir meine Schuld vergibt. Ich versag so oft. Und ich bin dankbar, dass ich das weglegen kann, dass ich das nicht mit mir rumschleppen muss. Dass ich wissen darf, Gott hat mir vergeben. Warum sagen wir das den Menschen nicht? Vielleicht wäre das für sie auch eine Erleichterung. Können wir unseren Glauben in Worten fassen? Was glauben wir denn eigentlich? Wie wäre es mit der bekannten Bibelschule-Übung? Die wird in fast allen Bibelschulen gemacht und aus gutem Grund. Da schreiben die Bibelschüler ihr Zeugnis auf einem DIN A4-Blatt auf. Da müssen sie sich erstmal hinsetzen und überlegen, was bedeutet es eigentlich für mich, dass ich ein Christ bin? Wer sagt, dass das nur die Bibelschüler dürfen? Das dürfen wir alle. Sich mal sonntagmittags die Zeit nehmen, ein DIN A4-Blatt, Bleistiftspitzen. Was heißt es für mich, ein Kind Gottes zu sein, erlöst zu sein? Was heißt das für mich? Und wenn ich das auf Papier gebracht habe, dann ist es leichter, auch darüber zu sprechen. Es geht nicht um das mechanische oder gar klischeehafte Aufschreiben, irgendwelche Floskeln, ganz und gar nicht, sondern in eigenen Worten, was es heißt für mich, Christ zu sein. Nur die eigenen Worte, die von Herzen kommen, werden auch einen anderen überzeugen, ob das ein Deutscher ist oder ein Türke oder ein Syrer oder einer aus Ghana oder Gambia. Es geht darum, dass wir begreifen, warum wir Christen geworden sind und warum wir es auch geblieben sind. Warum bin ich heute 40, 50, 60 Jahre nach meiner Bekehrung, warum bin ich heute noch Christ? Was hält mich bei Jesus? Warum habe ich nicht das alles in den Wind gesät und sage, ich gebe auf? Es muss doch Gründe geben. Finden wir sie doch raus. Nur so können wir Auskunft geben über das, was uns im Innersten unseres Herzens bewegt. Es ist eine gute Übung, und uns selbst das bewusst zu machen. Am Mittwochabend haben wir zwei Faustregeln aufgestellt, eine für die linke Faust, eine für die rechte Faust. Erstens, Wir erzählen in Ich-Botschaften, was ich erlebe, mein Zeugnis, jeden Tag, was ich mit Gott erlebe. Kleinigkeiten. Das muss nicht die Heilung von Krebs sein. Das kann in manchen Fällen sein. Und viele Muslime kommen so zum Glauben, dass sie ihre Krankheit Gott hinlegen und in Jesu Namen um Heilung bitten und diese Heilung durch Jesus erfahren. Viele werden so zum Christ. Aber auch die ganz banalen Alltagsdinge. Das sind die Dinge, die eigentlich in unserem Leben am wichtigsten sind. Die Ehen scheitern nicht an den großen Fragen, die scheitern an den kleinen Fragen. Und das Christsein scheitert nicht an den großen Fragen, scheitert an den kleinen Fragen. Lasst uns das uns bewusst machen. In Ich-Botschaften zu erzählen, und dazu brauchen wir innere Klarheit. Für die andere Faustregel, wir fragen anderen, wie er glaubt und wie er empfindet. Sich für den anderen interessieren. Kein Mensch will einfach auf einer Einwegstraße den Weg zum Heil präsentiert bekommen. Wir Älteren, wir sind sicher auch in Stuttgart am Bahnhof an den Hare Krishna-Leute auch vorbeigelaufen, die da rumgetanzt haben, ihre Musik gemacht haben und ihre Zettel uns in die Hand drucken wollten. Oder bei den Zeugen Jehovas, die immer was geben wollten. Aber Jesus hat sich für die Menschen interessiert, für den Einzelnen. Zu Zachäus sagt er, komm runter, ich will heute bei dir zu Gast sein. Erzählen und fragen, Ich-Botschaften und sich für den anderen interessieren. Ganz einfache Beispiele, wie wäre es mit dem Einstieg? Warum wollten Sie gerade nach Deutschland kommen? Das war ein langer Weg. Das war sicher auch sehr beschwerlich. Was hat sie nach Deutschland gezogen? Was ist an unserem Land, was Sie so anziehend empfunden haben, dass Sie sagen, da muss ich hin? Es gibt viele mögliche Antworten darauf, sicher. Aber einige werden in die Richtung gehen, in Deutschland herrscht Frieden. Ich bin vor dem Krieg geflüchtet. Oder in Deutschland muss ich keine Angst haben. Ein Pakistani, mit dem ich im Flugzeug gesessen bin, zwischen Rawalpindi und Karachi, hat mir gesagt, ich bin ein Wrack. Ich zittere nur noch. Ich kann nicht schlafen nachts. Tagsüber schlafe ich immer wieder ein, kurz und dann bin ich wieder wach. Aber nachts, wenn ich einschlafe, dann wache ich auf, da gehen Kalaschnikow Salven los oder eine Granate explodiert in der Nachbarschaft. Ich wohne in Karachi, in einem Viertel, da sind Schiiten und Sunniten schon seit zig Jahren im Krieg miteinander. Menschen, die eine Sehnsucht nach Frieden und Freiheit haben, dass sie einmal eine Nacht durchschlafen können. In Deutschland muss ich keine Angst haben. Ich muss nicht in der Rudel laufen, aus Angst, dass jemand mich blöd angehen könnte. Ich kann mich frei bewegen bei euch. Vielleicht werden die einen sagen, ja, in Deutschland ist Wohlstand, da gibt es Arbeit. Da kann ich meinen Lebensunterhalt bestreiten, da kann ich meine Familie ernähren. Zu Hause gibt es keine Arbeit. Oder vielleicht auch nur, in Deutschland kann ich zur Ruhe kommen. Lassen wir sie doch erzählen, interessieren wir uns für sie. Wenn ich das getan habe, kann ich doch auch ruhig zurückfragen, warum ist es eigentlich in ihrer Heimat nicht so? Den Menschen ins Nachdenken kommen lassen. Wussten Sie, dass 75% aller Kriege die seit dem Fall des Eisernen Vorhangs geführt werden unter Beteiligung mindestens einer islamischen Partei. Und viele von diesen Kriegen werden nur zwischen Muslime ausgetragen. Die Leute wissen es. Die Leute, die islamische Welt verlassen, um bei uns in der sogenannten christlichen Welt sich niederzulassen, die wissen, dass hier Frieden ist und dort Krieg. Und sie wissen am besten, was die Gründe dafür sind. Wir brauchen es ihnen nicht sagen. Aber wir können sagen, wissen Sie, bei uns war es auch nicht immer so. Aber wo die Botschaft von Gottes Liebe unsere Gesellschaft hat prägen dürfen, da sind Werte entstanden. Werte, für die wir heute noch stehen. Und es glauben nicht alle Leute heute an Jesus und Gott bei uns. Aber die Werte sind wenigstens heute noch einigermaßen da. Nicht alle, aber viele davon. Deutschland ist kein christliches Land, aber wir Christen in Deutschland dürfen in Freiheit unser Glauben bezeugen. Und deswegen haben wir auch die Pflicht, diese Freiheit ist Pflicht. Viele von uns in den Gebetsgemeinschaften, die wir haben, beten immer wieder, Herr, hab Dank, dass wir diese Freiheit haben, zusammenzukommen, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern, um gemeinsam Bibelstunde zu machen, um gemeinsam zu beten. Wir sind ja dankbar dafür, dass wir die Freiheit haben. Aber diese Freiheit ist auch Pflicht. Wir müssen diese Freiheit auch nutzen. Wir haben in dieser Woche versucht, einige Streiflichter zu geben, wie es möglich sein kann, Jesus den Muslimen auch verständlich zu machen, ist ein weites Feld. Und deswegen habe ich einen Kongress angeregt und bin froh, dass so viele da mitmachen. Vom 3. bis zum 5. Juli auf dem Schönblick findet ein Kongress statt, angenommen Flüchtlinge unter uns. Wenn Sie in der Asylantenarbeit oder Flüchtlingskreis oder auch nur Liebe für die Migranten, die unter uns sind, haben und gerne auch ein Zeugnis sein wollen, kommen Sie hin vom 3. bis zum 5. Juli. Die Anmeldung ist jetzt offen, kann man das auch im Internet tun. Bei den lieben Zellern war schon ein ausführliches Programm beigelegt. In der nächsten TO liegt es auch bei. Bei IDEA kommt es auch irgendwann. Also Sie werden da die Informationen in der Hand haben. Und wenn Sie selber persönlich nicht betrifft, dann machen Sie andere Leute darauf aufmerksam. Es gibt über 30 Workshops, wo man ganz spezifisch Hilfe sich holen kann für die Situation, in der Sie gerade sind. Angepasste Seminare, wo wir uns so richtig erhoffen, dass ein Ruck durch unsere Gemeinden und Gemeinschaften geht, dass wir diesen Kairos erkennen, den wir jetzt gerade haben. Und zum Kairos gehört, dass er nur punktuell da ist. Ein Kairos vergeht. Und ich bin überzeugt, dass wenn die islamischen Anteile unserer Gesellschaft so die 12-15% Marke erreicht haben, dann werden wir massiv Druck bekommen von den Verbänden. Sie werden Schutz verlangen, dass niemand die Muslime missionieren darf. Das liegt in ihrem Denken. Religionsfreiheit ist nicht, dass jeder sich frei entscheiden darf, sondern dass ein Moslem nicht dazu verleitet werden darf, zu einer anderen Religion oder einer anderen Glaubensrichtung überzutreten. Jeder, der sich mit der Thematik beschäftigt oder sich gerne einbringen würde, wird einen Riesengewinn von diesem Kongress haben. Ich empfehle es allen ganz herzlich. Kommen Sie selbst und sagen Sie es in Ihren Kreisen weiter. Lassen wir diesen Chaos, diesen Kairos nicht verstreichen und daraus Chaos entstehen, sondern Carpe diem, ergreife den Tag, nutze diese Zeit, so wie es die Apostel getan haben in ihrer Zeit, so wie es Luther und die anderen Reformatoren in ihrer Zeit getan haben, so wie es die Väter des Pietismus getan haben in ihrer Zeit, wo ein Kairos da war und Erweckung entstanden ist. Es sind so viele Muslime, die zu uns kommen, die auf der Suche sind. Ich habe die Gemeinde in Steglitz bei Berlin erwähnt, das ist nur ein Beispiel. Ein katholischer Pfarrer tauft monatlich über 30 in seiner Gemeinde. Das sind 365 im Jahr. Und das passiert meistens nicht sehr auffällig und man ist auch froh, wenn das nicht an die große Glocke gehängt wird. Aber nur, dass wir erkennen, es ist ein Kairos da. Lass uns diesen Kairos nicht verstreichen und zu einer Krise werden. Lassen wir uns die Hände falten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für das Evangelium, das du uns gibst. Wir danken dir für die frohe Botschaft, die unser Leben bereits verändert hat und jeden Tag neu verändern kann. Wir danken dir für den Auftrag, den du deiner Kirche gegeben hast, Zeugen von dir zu sein in aller Welt. Hilf uns, dass wir, wie du es den Jüngern gesagt hast, angefangen in Jerusalem, bei uns, vor unserer eigenen Haustür, wo du Menschen zu uns schickst. Hilf, dass wir den Ernst der Stunde erkennen und dass diese Stunde auch verstreichen kann und dass die offenen Türen auch wieder zugehen können. Schenk, dass wir das zu einer Priorität in unserem Leben machen. Und schenk uns die Kraft, die Vision und die Liebe dafür. Amen. Wir singen miteinander das nächste.